Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen.
Hallo, mein Name ist Burkhard Benzmann. Als Coach und Berater begleite ich seit 30 Jahren unternehmerische Menschen. Heute treffe ich Titus Dittmann, der als Skateboard-Pionier in Deutschland bekannt geworden ist. Sein Alltag wird in diesen Tagen eher durch seine Stiftung Skate Aid bestimmt. Ich treffe Titus in seinem Privathaus am Rande von Münster und zum Zeitpunkt des Interviews steht er wenige Tage vor seiner erneuten Teilnahme als Rennfahrer beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Titus, du bist der Skateboard-Pionier in Deutschland. Du bist erfolgreicher Unternehmer. Du warst zigmal im Fernsehen. Ich habe das nicht gezählt. Du hast vor allen Dingen auch die Stiftung Skate Aid aufgebaut. Was machst du in einer typischen Arbeitswoche? Gibt es überhaupt eine typische Arbeitswoche für dich?
Ja, Gott, wo fängt typisch an, wo hört typisch auf? Im Prinzip hat sich da bei mir überhaupt nichts geändert, weil egal ob Business, egal ob privat, egal ob jetzt Gemeinnützigkeit, wie auch immer, der Mensch bleibt ja derselbe und die Vorgehensweise bleibt ja dieselbe. Und ich glaube, deswegen habe ich eigentlich noch nie so richtig typische Abläufe und Arbeitswochen gehabt, weil bei mir ja im Vordergrund steht Chancen nutzen. Mhm. Und Chancen nutzen, ja, das verändert ja jede Woche, jeden Tag, wenn die Chance kommt, man weiß nicht wann, wie, wo, dann ja auch das Handeln und die Tätigkeiten. Klar habe ich Termine und das ist vielleicht das Einzige, dass ich mich durch meine festen Termine verantwortlich durchhangele, aber die sind ja auch jedes Mal anders und woanders.
Du hast aber, ich sag mal, neuerdings mehr oder weniger auch tatsächlich eine Person, die dich unterstützt. Wir haben ja den Stefan kennengelernt, als wir uns das letzte Mal getroffen haben bei To Limit, bei der Motorsportveranstaltung. Und ich glaube, das hilft dir auch, dich zu organisieren, oder?
Ach, das hilft mir ganz extrem. Und ich bin ja auch richtig froh, dass er sich durchgesetzt hat. Er wollte unbedingt persönlicher Referent genannt werden. Ich fand das erst ein bisschen peinlich und albern, weil ich ja immer so ein bisschen Anti-Establishment gerne bin. Ja. Aber inzwischen muss ich sagen, eine geilere Bezeichnung für ihn gibt es überhaupt nicht. Mhm. Er ist wirklich ein persönlicher Referent und da stehe ich zu. Und das hilft mir unglaublich. Ich habe ja schon alle Variationen durch. Vorher hatte ich eine Managerin und auch da traf die Bezeichnung zu. Mhm. Nur eine Managerin ist kein persönlicher Referentin und ist also noch ein ganz großer Unterschied. Bei der Managerin, die hat mich als Produkt gesehen und als Marke und hat das richtig volle Kanne verkauft. Und jetzt der persönliche Referent, der versucht, den ganzen Menschen Titus irgendwie zu verstehen und den zu unterstützen. Mhm. Und dazu gehört ja auch die Positionierung und auch die Marke, aber auch bis hin in den Privatbereich, wo kann man jemanden entlasten und auch richtig inhaltlich mit in die Probleme reingehen. Und das ist wirklich das Schönste, was ich bis jetzt in der Zusammenarbeit erlebt habe. Mhm. Ich fühle mich sehr gut aufgehoben, weil es nämlich nicht mehr nur um meine Außenwirkung als Marke oder als der Typ, der sich selber verkauft, bin, sondern es passt.
Es passt. Titus, die Stiftung Skate Aid spielt bei dir eine ganz besondere Rolle. Ja, immer noch sehr stark. Du hast die Stiftung etabliert. Sag mir, was sind eigentlich jetzt, nachdem, ich sag mal, das bekannt ist, die Stiftung, was sind eigentlich die wesentlichen Ziele so für die nächsten ein, zwei Jahre?
Im Prinzip gibt es nur ein einziges Ziel und das ist Kinder stark machen. Weil Kinder stark machen eigentlich das A und O in der Entwicklung einer Gesellschaft ist. Ohne starke Kinder kein Fortschritt, ohne starke Kinder tut sich eigentlich nichts. Und aus einem anderen Grund noch brauchen wir starke Kinder. Die müssen nämlich stark genug sein, auch etwas gegen die Fremdsozialisation der Erwachsenenwelt zu setzen, nämlich ihre Selbstsozialisation. Weil wenn die Kinder immer nur das machen würden, was die Alten vorleben und die Alten machen, dann würden wir wahrscheinlich immer noch Hexen verbrennen, weil sich unsere Gesellschaft nicht geändert hätte, die Gesinnung der Gesellschaft. Und deswegen ist die Pubertät sowas von wichtig für die gesamte Gesellschaft, weil dort kommt das Bedürfnis nach Selbstbestimmung so richtig zum Tragen, weil irgendwie, also wenn die Kinder plötzlich wach werden und sich sagen, Immer sagen mir die Alten, was ich zu tun und zu lassen habe, wie ich denken soll. Ich will doch auch mal selber entscheiden.
Ja.
Und das ist dann das verdammt Unangenehme für die Eltern, weil die kapieren gar nicht, dass das nicht böswillig ist, dass die immer das Gegenteil wollen, sondern einfach nur das Bedürfnis nach Selbstbestimmung. Und wenn die Eltern so schlau und lebenserfahren sind und immer das Richtige vorschlagen, dann kommt natürlich bei den Kindern automatisch der Schwachsinn raus, weil wie sollen sie sonst anders entscheiden? Und das müssen die Eltern wissen, dann können sie da viel besser mit leben. Und nur durch dieses Bedürfnis, da setzt dann diese Selbstwirksamkeit auch ein, weil selbst die Kinder fangen an, sich selbst Ziele zu stecken und nicht mehr von den Eltern vorgegebene Ziele versuchen, sie zu erreichen.
Ja.
Und selbstgesteckte Ziele zu erreichen, ist sehr viel wirksamer, auch für die Persönlichkeitsbildung, weil dadurch noch mehr dieses Selbstkonzept positiv beeinflusst wird. Und Selbstkonzept ist ja das, wie sich der Mensch selber sieht. Mhm. Und solange es realistisch bleibt, je höher er sich sieht, desto besser läuft es dann und desto selbstbewusster ist er.
Der Persönlichkeitskern, der sich ausbildet. Sag mir eben aktuell, was macht die Stiftung für Projekte?
Wir haben weit über 30 Projekte jetzt. Und das ist, dass ja hier auch um Unternehmertum geht, unser großes Problem. Mhm. Das Leben funktioniert immer gleich, egal ob Business, Privat oder Gemeinnützigkeit. Und genau wie eine Firma, die zu schnell wächst und man nur auf den Umsatz gepusht hat und dann irgendwann konsolidiert werden muss oder nochmal die Strukturen überarbeitet werden muss oder dass man andere Dinge sich konzentrieren muss, dass das wieder harmoniert. Genauso ist es in der Gemeinnützigkeit. Wir waren so übermotiviert. Wir haben in kürzester Zeit über 30 Projekte weltweit realisiert.
Ja, mega erfolgreich.
Und haben ein bisschen das Fundraising vergessen. Mhm. Und dann hat man dasselbe Problem wie in der Firma. Jetzt müssen wir halt mit den Projekten etwas langsamer machen. Gucken, dass wir auch einige abschließen und müssen uns viel mehr auch aufs Fundraising konzentrieren. Mhm. Damit dort auch Einnahmen und Ausgaben wieder ein schönes Gleichgewicht haben. Es ist noch schwieriger, das Ganze in der Gemeinnützigkeit zu gestalten, wie im Unternehmertum, weil halt viele Dinge einfach in der Gemeinnützigkeit nicht möglich sind durch das Steuerrecht.
Ja.
Deswegen bin ich auch so clever gewesen und als ich gemerkt habe, dass ich nicht so der Spezialist für Fundraising bin, also ohne Gegenleistung was verkaufen ist schon schwierig. Die Kirche schafft das natürlich gut und muss dann immer Steuern zahlen. Die verkaufen ja Plätze im Himmel für gutes Geld und müssen dafür keine Steuern zahlen. Das ist dem normalen Bürger, der gemeinnützig sein will, leider nicht vergönnt.
Ja.
Na gut, wie auch immer, Spaß beiseite. Es ist so, dass ich auf die Idee gekommen bin, meine Erfahrung des Unternehmertums wieder viel mehr mit einzubringen. Mhm. Deswegen habe ich unter die Titus Dittmann Stiftung, die Marke SkateAid angemeldet hat und wo wir angefangen haben, auch ganz kommerziell, professionell im positiven Sinne mit dieser Marke zu arbeiten, Lizenzgeschäfte zu machen. Dafür haben wir jetzt eine Tochterfirma gegründet, 100% Tochter der Stiftung, das ist die SkateAid Support GmbH.
Ah.
Und ich sage jetzt immer mit voller Überzeugung, gemeinnütziger geht es nicht, weil diese kommerzielle Firma ist doppelt gemeinnützig. Die zahlt Steuern, was ja ein gemeinnütziger Akt ist, und 100% der Gewinne und von dem, was überbleibt, geht natürlich automatisch in die Stiftung und damit in die Projekte. Und wir haben noch einen zweiten Vorteil, dass wir auch einen Teil der administrativen Kosten ganz legal auch unten in dieser Support GmbH abbilden können und damit natürlich die Gemeinnützigkeit und die Prozentsatz der Spenden, die normalerweise in Administration und Verwaltung gehen, geht bei uns dann inzwischen gegen Null, sodass wir tatsächlich den Spendern sagen können, es geht fast 100% der Spende in die Projekte, weil alles andere, was sonst auch damit finanziert werden muss, wird bei uns durch kommerzielle Einnahmen finanziert. Und das sind Lizenzgeschäfte. Auf eins sind wir ganz besonders stolz, eine der bekanntesten Schuhmarken, Vans nämlich, die ja aus dem Skateboardbereich entstanden sind und inzwischen eine der größten Schuhmarken im Sneakerbereich geworden ist. Ja, und die machen das Skate-Schuh. Wir machen dann immer sogenannte Kollabos. Das ist so Vans-Schuh, wo aber auch das Skate-Logo drauf ist, was in unseren Farben gehalten worden ist, schwarz, grün, weiß.
Mhm.
Und wir bekommen dann vom weltweiten Verkauf dieses Schuhs einen Euro oder einen Dollar ab. Das wird ganz normal versteuert.
Mhm.
Und was damit... also es ist einfach ein komplett neuer Ansatz.
Mhm.
Und deswegen habe ich auch die Bezeichnung, man braucht ja auf der Visitenkarte immer so einen schönen Titel.
Genau, gute Frage.
Nachdem ich ja aus allen Vorständen der Titus GmbH und so weiter mich zurückgezogen habe und mein Sohn vor 7 Jahren meinen Job übernommen hat, habe ich mich dann zunächst Anstifter genannt. Und das passt auch sehr gut, weil ich mein Leben lang immer schon Leute im positiven Sinne angestiftet habe. Ein bisschen Provokation ist natürlich immer dabei. Und ja, jetzt nenne ich mich Social Entrepreneur, weil ich einfach festgestellt habe, dass die höchste Effizienz zum einen tatsächlich in dieser Kombination liegt. Aber auf der anderen Seite bin ich auch der festen Überzeugung, dass Unternehmertum in unserer Gesellschaft immer mehr auch soziale, gesellschaftliche Verantwortung verlangt. Allein schon, weil auch Kunden inzwischen immer mehr auf Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung der Marke oder des Unternehmens achten. Und auf der anderen Seite auch in der Gemeinnützigkeit einfach eine extrem höhere Effizienz stattfinden kann, wenn man Gemeinnützigkeit
professionell macht.
Professionell hört sich besser an.
Ja.
Professionell, danke.
Ja.
Professionell anpacken.
Bleib mal an dem Punkt.
Unternehmerisch anpacken.
Genau, bleib mal an dem Punkt. Wir haben uns bei To Limit bei der Veranstaltung abends ja auch lange darüber unterhalten, über Unternehmertum heutzutage. Und wenn ich mich recht erinnere, ich sage das mal drastisch, hast du auch einen dicken Hals gekriegt, wenn du dir manche Unternehmer anschaust heutzutage, die eher auf die schnelle Knete aus sind.
Ja, gut, ich meine, das gab es ja schon immer. Und je mehr man auch, ich sag mal, in den Finanzbereich hineingeht, macht es zumindest den Eindruck, dass dort andere Werte und andere Kriterien im Vordergrund stehen als bei einem mittelständischen Unternehmen, Familienunternehmen.
Was ihr ja auch seid. Ich meine, du hast es gerade gesagt, du hast es abgegeben in einem strukturierten Prozess an deinen Sohn. Du hast dich dann zurückgezogen aus dem operativen Geschäft. Du hast es verschoben, auch auf die Stiftung, dein Engagement. Aber du bist ja jetzt auch mit Vorträgen unterwegs und sagst was zum Thema, wie du Unternehmertum verstehst.
Auf alle Fälle. Ich gehe mal komplett von mir aus und meinen Motivationen und meiner Begeisterung, Unternehmer zu sein. Und da steht tatsächlich die Möglichkeit, als Unternehmer selbstbestimmt zu handeln, wirklich im Vordergrund. Und diese ganze positive Feedback, der aus erfolgreichem, selbstbestimmten unternehmerischen Handeln stattfindet, der ist das, was mich antrieb, weil das so gut ist. Und wenn ich dann gute Sachen mache und die Menschen sagen, Titus, du bist ja der Geilste, wie schaffst du das alles? Und hier hast du wieder das gemacht und das gemacht. Und das dann alles auch noch mit dem Background der Nachhaltigkeit und der gesellschaftlichen Verantwortung sehen, dann tut das unglaublich gut, weil ich glaube, dass der Mensch einfach die Anerkennung braucht, um sich wohl zu fühlen. Und da sehe ich im Unternehmertum tatsächlich eine extrem gute Möglichkeit, nämlich genau diese Anerkennung zu bekommen. Und das in Kombination mit der Verantwortung, die man eigentlich als Unternehmer hat, ist das für die Persönlichkeit oder für einen persönlich eine wunderbare Geschichte. Und Unternehmertum hat jetzt das eigentliche Unternehmertum hat jetzt noch nicht mal bei mir unbedingt damit zu tun, ob man jetzt selbstständig eine GmbH gegründet hat. Wenn ich zurückdenke, habe ich mich eigentlich schon unternehmerisch als Kind mit dem Taschengeld verhalten, als Schüler, weil meine Kohle knapp war. Ja. Ich war in den 60er Jahren im Internat trotzdem der Erste, der ein Auto hatte, obwohl ich am wenigsten Taschengeld, nämlich 10 D-Mark im Monat, und das war damals schon extrem wenig, bekommen habe. Aber ich wollte unbedingt ein Auto haben. Ja. Also was habe ich gemacht? Unternehmerisch gehandelt, in Ferien arbeiten gegangen, mir so ein Fiat 770er Jax gekauft mit Selbstmördertüren, und da ich den nicht unterhalten konnte, habe ich den natürlich den älteren Semestern für 10 Pfennig pro Kilometer habe ich die über ihn gefahren, und die haben dann den Freundinnen imponiert, indem sie sich zur Eisdiele haben fahren lassen, auf die Kacke gehauen haben. Die konnten sich zwar kein Auto leisten, ich konnte immer ein Auto leisten, weil ich die halt gefahren habe und eine Dienstleistung gebracht habe. Und jetzt könnte ich stundenlang darüber reden, wie Unternehmertum eigentlich bei vielen Menschen schon vorhanden ist und man dann eigentlich nur noch den Mut braucht, auch an sich selbst zu glauben und das dann auch wirklich umzusetzen. Und auf der anderen Seite, gerade in der heutigen Zeit, wo ja ein unglaublicher Trend auch ich sag mal, von der Öffentlichkeit und aus der Gesellschaft kommt. Wir brauchen Unternehmer und Start-up hier, Start-up da, Förderung, Start-up hier. Ich bin ja eine Zeit lang nur noch von Start-up, Royal Jungle, Start-up, Rave zum...
Und ich sage, du warst auch mal Juror, wie sagt man dann, Juror, also irgendwie der Entscheider mit im Podium gewesen für so Start-up-Ideen, war auch mal eine Sendung im Fernsehen.
Das bin ich eigentlich immer noch laufend und sehe da auch einen gewissen Sinn drin, aber ich habe tatsächlich mal federführend an einer Serie, an einer Sendung vom ZDF mitgemacht, die eigentlich so ein bisschen gegen Höhle der Löwen anstinken sollte. Weil Höhle der Löwen in meinen Augen, das ist einfach, da wird kein Unternehmerbild gezeichnet, sondern da wird so ein Vorurteil, Unternehmer sind alle Geldsäcke, Investoren. Und für mich ist ein Investor, ja, der kann auch unternehmerisch handeln, aber ist schon wieder eine ganz andere Art von Unternehmertum, wo andere Dinge im Vordergrund stellen, als wenn man jetzt wirklich Handwerker wird oder für irgendetwas brennt und dann mit dem, wofür man brennt, auch davon leben will. Das sind ja komplett andere Ansätze. Ja. Und da sehe ich tatsächlich in der momentanen Zeit auch durch den Trend eine Bewegung, die mir gar nicht so gut gefällt. Mhm. Wenn ich mich mit Start-up beschäftige, dann stelle ich fest, dass viele, viele Start-ups eigentlich gar nicht aus der intrinsischen Motivation, sich selbst zu verwirklichen oder davon zu leben, wofür sie brennen oder einfach eine Idee hatten, an die Idee glauben und dafür schmerzfrei irgendwas umsetzen wollen, sondern bei den Start-ups, da gibt es leider Gottes viel zu viel Motivation. Ja, das ist ja wunderbar, gerade heute mit Internet und schnell eine App entwickeln und gar nicht für die App brennen oder nachhaltig diese Idee weiter zu verfolgen, sondern gleich im Kopf zu haben. Ja, es gibt auch wunderbare Start-up-Schmieden, da sind ja schon die ganzen DAX-Konzerne drin, die ja selber das nicht mehr geregelt kriegen, solche Dinge zu entwickeln, weil dann ist das viel zu teuer, also ist das doch wunderbar. Der Unternehmer ist noch der Letzte, der sich ja noch straffrei unter Mindestlohn selbst ausbeuten darf. Und dann nutzen natürlich die DAX-Konzerne die Gelegenheit, diesen anfänglichen Verzicht dieser Start-ups, nämlich für taube Nüsse irgendwas Geiles auf die Beine zu stellen und dann gierig drauf zu sein, dass sie das irgendwie kapitalisieren können. Und dann ist nämlich das Ziel sofort beim Gründen des Start-ups der Exit. Und das ist in meinen Augen eine Fehlentwicklung. Ja, zumindest ich will mit sowas nichts zu tun haben, weil mir geht es immer um eigentlich das Ziel, was ich meine, was jeder Mensch haben sollte oder hat und ihm vielleicht gar nicht bewusst ist, nämlich was will der Mensch, eigentlich will er glücklich werden. Und dann ist doch scheißegal, auf welche Art und Weise, nee, ist nicht scheißegal, es gibt...
gibt schon auch ein paar Werte.
ja, ist logisch, deswegen habe ich auch direkt eingeschränkt. Und wobei, das widerspricht sich gar nicht so, weil ich glaube, man kann auch nur in Kombination mit Werten wirklich glücklich werden, weil das ist nämlich das Eigentliche, wo man dann stolz drauf ist, dieser Feedback, dass man halt ein guter Mensch ist, dieser Feedback, dass man was geleistet hat, dieses Feedback, dass man kein Arschloch ist. Jedenfalls für mich ist das unglaublich wichtig und ich glaube, auch so ist das viel besser, diese ganzen Leiden auszuhalten, Krisen zu durchstehen. Wenn man nur wegen der Kohle irgendwas macht, dann ist im Angestelltenverhältnis dasselbe Problem wie im Unternehmertum. Im Angestelltenverhältnis sage ich immer, wenn einer keinen Spaß am Arbeiten hat, dann muss man als Unternehmer aufpassen, dass man nicht irgendwann Schmerzensgeld zahlt. Und je größer nämlich die Schmerzen werden, also je weniger Spaß der Job nämlich macht, desto größer werden nämlich die Ansprüche am Gehalt. Und das hat nichts mit der Leistung zu tun, sondern nur mit dem Leiden, was der Mitarbeiter durchleidet. Und auf der anderen Seite, das sind oft Mitarbeiter, die richtig am Draht ziehen, dadurch, dass sie nämlich unglaublich viel Spaß haben und gar nicht merken, dass sie so eine Riesenleistung bringen, die vergessen oft nach Gehaltserhöhung zu fragen. Und da ist wieder der Unternehmer natürlich gefordert, wieder in dem Falle auch zu fördern und zu sehen, dass Leistung mit Gegenleistung irgendwie im Einklang ist. Aber allein daran sieht man,
Du brauchst schon Werte.
Schmerzensgeld.
Ja, genau.
Du musst Belohnung.
Ja.
Und beim Unternehmertum ist es genauso. Wenn ich nur die Kohle im Auge habe, dann muss ich mir auch ein kurzfristiges Exit-Ziel setzen, weil das halte ich ja gar nicht mein Leben lang durch, mich für die Kohle selbst auszubeuten, weil dann ist ja die Kohle im Vordergrund. Also muss da auch dann schnell der Return of Invest kommen. Und ich finde, bei einem richtigen Unternehmer spielt die Kohle wie beim Monopoly nur eine Rolle. Wenn man Kohle hat, kann man eine Menge damit bewegen. Das ist ein Werkzeug, aber
Geld
die
ist
Kohle nur der Kohle willen oder für den eigenen Luxus, kann ich mir nicht vorstellen, dass das je einen Menschen langfristig glücklich gemacht hat.
Für mich ist Geld eingefrorene Energie. Also im Prinzip musst du sie wieder auftauen und musst was damit machen. Das ist, glaube ich, so einer der Punkte dabei. Was
okay, also fachlich richtig potenzielle Energie.
Ja.
Genau.
Was macht dein Sohn jetzt eigentlich anders? Der hat ja das Unternehmen übernommen und ich glaube, sowas hat auch immer mit Persönlichkeiten zu tun, wie du ein Unternehmen führst. Na klar, ich müsste ihn selber danach fragen, was macht er jetzt anders, aber was nimmst du so wahr? Was verändert sich?
Also ganz ehrlich gesagt, zum einen, er macht es mit Sicherheit komplett anders, aber ich kann dir nie sagen, wieso, weshalb, warum, weil ich habe null Einblick und das liegt an uns beiden. Zum einen, ich bin ja von einem Tag auf den anderen raus, weil ich ganz genau weiß, wenn zwei Alpha-Tiersche mit unterschiedlichen Vorstellungen dasselbe Problem lösen wollen, dann geht das sowieso in die Hose.
Ja.
Von daher, das ist sein Bereich, das sind seine Entscheidungen. Wir sind auch gerade wir nennen das Generationswechsel 2.0. Das heißt, bis jetzt hat er ja nur nur in Anführungsstrichen die Verantwortung für dieses Unternehmen hauptsächlich übernommen. Mhm. Meine Frau ist ja auch noch drin als Geschäftsführer und wir haben noch einen dritten Geschäftsführer. Aber der strategische Kopf und der Markenführer, das ist schon halt Julius, unser Sohn. Mit Sicherheit führt er die Marke anders wie ich, weil er ist immer noch Hardcore-Skateboarder. Von daher entscheidet er auch viel Hardcore-mäßiger. Ich mit meinen vielen Jahrzehnten auf dem Buckel habe da schon auch hin und wieder ein bisschen in den Mainstream geschielt, weil mit Hardcore im Mainstream kann man Geld verdienen, mit Hardcore im Hardcore halt nicht so viel.
Hast du eine Nische.
Und das sind kleine unterschiedliche Sichtweisen, die aber einzig und allein natürlich in seinem Entscheidungsbereich liegen. Und auf der anderen Seite, er hat auch null Bock, dass ich auch nur die Nase irgendwo um die Ecke stecke, weil da sind die Dittmanns, glaube ich, wie ich eben schon erklärt habe, sehr sensibel, wenn sie das Gefühl haben, dass ihre Selbstbestimmung irgendwie eingeschränkt sein könnte.
Das hat sich also fortgesetzt. Schon gut, denn du sagst 2.0, was ist noch Bestandteil von 2.0?
Also 2.0 ist, dass dann auch die Inhaberschaft übergehen soll. Okay. In der Phase sind wir momentan. Und das ist natürlich besonders schwierig, weil da ganz viele auch private Unternehmen, private speziell für Unternehmer wichtige Dinge geregelt werden müssen.
Klar.
Wenn man, wie meine Frau und ich, Vollblutunternehmer war und zwischendurch in einer Krise, dass man, schon richtig unter Wasser war, dann ist natürlich bei uns jedenfalls klar, dass diese normale Altersversorgung, die ist alle der Krise zum Opfer gefallen, sei es Lebensversicherungen und was auch ich immer.
Ja.
Und von daher müssen wir jetzt natürlich bei dem Generationswechsel auch darauf achten, dass mit 68 hart auf die 70 zugehend für meine Frau und mich dann auch eine gewisse Altersversorgung aus diesem ganzen Deal irgendwie gesichert wird. Und das sind so einfach ganz normale Dinge.
Ich wollte sagen, wie im wirklichen Leben. Für die Hörerinnen und Hörer des Podcasts, ich hatte Titus ja, wie ich am Eingang auch gesagt habe, ich hatte Titus ja für mein zweites Buch über Selbstführung befragt, interviewt und aus dem Gespräch sind auch, glaube ich, über 10 Seiten, ich müsste mal genau nachgucken, in dem Buch, im zweiten Buch ja rausgegangen und da erzählst du ja auch ein bisschen was auch über die Krisensituation. Also insofern, da kann man gerne noch mal nachlesen und auch anknüpfen. Du hast, Stichwort Alter, du hast auch da bei der Veranstaltung irgendwie so in einem Nebensatz gesagt, älter werden ist richtig geil.
Und das meine ich vollkommen.
Genau, und das wäre jetzt nochmal ein spannender Punkt, vielleicht auch für diejenigen, entweder die Youngster, die sagen, boah, das Leben musst du leben, wenn du jung bist. Nee, das Leben geht anscheinend weiter und ich habe nicht den Eindruck, dass du da nachlässt. Wie kommst du darauf, dass Älterwerden richtig geil ist? Denn ja, die meisten Leute sind ja eher am Jammern, dass sie sagen, ich habe hier ein Zipperlein und da ein Zipperlein.
Richtig, Jakob, vielleicht muss ich das ein bisschen relativieren. Genauso, eigentlich setze ich diesen Spruch als Gegenpol zu den vielen Sprüchen, du musst jetzt richtig Gas geben, weil im Alter da läuft nichts mehr und so weiter und so fort. Und ich komme ja gerade aus der 60er Jahre, 68, Abitur gemacht und da gab es zwei Sprüche und als junger Kerl, da nimmt man solche Sprüche oder einen Zeitgeist auch manchmal viel, viel zu ernst, weil man noch gar nicht so selbstkritisch so richtig nachdenkt und sich viel mehr so einer allgemeinen Norm, auch wenn es ein neuer Zeitgeist ist wie in den 68er, viel zu sehr unterordnet, statt wirklich selber darüber nachzudenken, was will ich eigentlich, was ist wichtig für mich. Und ja, da gab es zwei Sprüche. Trau keinem über 30. Mhm. Das war für mich ein Riesenproblem, 30 zu werden. Ich glaube, da hatte ich ein Altersproblem, als ich plötzlich 30 war. Ja. Ganz anders wie heute. Ja, und dann gab es ja noch so einen, wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment. Und ich kann nur einen sagen, wenn man den ernst nimmt, das ist richtig scheiße und anstrengend. Und da habe ich dann sehr schnell wieder aufgegeben.
Ja.
Und dann zugewendet. Wirklich angefangen, viel inhaltlicher zu denken. Mhm. Und und wenn ich jetzt sage, alt werden ist richtig geil, dann möchte ich einfach sagen, Leute, hört auf, über Alter nachzudenken und welche Altersphase die geilste ist. Es ist immer, wenn man es richtig macht, genau die Phase, in der man sich gerade befindet, die geilste, liegt an einem selber. Und deswegen kann ich mit ganz beruhigt sagen, alt werden ist geil. Klar hat es Nachteile. Ich sag mal, körperlich hat es Nachteile. Ja, auch bei mir kommen die Zipperlein und ich muss aufpassen, dass die Hexe nicht zu viel schießt.
Vor allen Dingen, weil du jetzt nächste Woche, glaube ich, 24
Stunden Nürburgring machst. Ja, ich meine, daran sieht man ja auch, ich bin wirklich momentan der älteste Rennfahrer im professionellen Rennsport. 24-Stunden-Rennen.
Ja.
Kommt ja irgendwo direkt nach Formel 1 und DTM in der deutschen Rennsport Wertung und dann ist schon eine geile Nummer. Und mein Ziel ist es auch, der älteste Rennfahrer zu sein, der jemals hier in Deutschland an den Start gegangen ist beim professionellen Rennen. Und da muss ich noch 4 Jahre durchhalten. Ich glaube, das schaffe ich noch.
Ja.
Auf der anderen Seite, wir waren ja gerade, weshalb ist Alter so geil? Mhm. Das sind ganz normale Weisheiten. Natürlich lernt man ja nicht nur in der Schule, sondern eigentlich viel mehr im Leben und lass mal Schule mal raus.
Wolltest du sagen, je länger du lebst, umso mehr lernst du natürlich potenziell.
Auf alle Fälle, desto mehr Erkenntnisse hast. Und wenn man sich mit sich selber beschäftigt, was ich als einen sehr positiven Zug finde, weil sich mit sich selber beschäftigen ist deswegen so wichtig. Nur wenn man sich mit sich selbst kritisch beschäftigt, lernt man den Menschen an für sich kennen. Mhm. Wie kann man einen Menschen besser kennenlernen? Man hat in sich selber ja viel mehr Einblicke als in einen anderen Menschen. Ich bin wirklich der Meinung, es ist sehr positiv, sich intensiv, natürlich kritisch auch mit sich selbst zu beschäftigen.
Auch mit den Macken.
Wenn man sich selbst richtig kennenlernt, hat man die Chance, überhaupt die Menschen kennenzulernen und die Menschen zu verstehen. Und das ist ja auch in der Führung unglaublich wichtig. Und wenn man nicht in der Lage ist, sich selbst zu führen, und man kann sich nur selbst führen, wenn man sich kennt, provozierend sage ich ja dann auch manchmal, ich bin Weltmeister, mich selbst zu verarschen. Mhm. Das meine ich natürlich nicht im Sinne von verarschen, sondern zu konditionieren. Mhm. Und man kann sich ja nur konditionieren und beeinflussen, wenn man sich wirklich super gut kennt.
Genau.
Und es ist ja allgemein bekannt, dass man sich durch Verhalten, sogar Stimmungen bei sich selber ändern kann. Man muss ja nur einfach mal die ganze Zeit grinsen und irgendwann ist man ja schon wieder besser drauf, allein durch die Muskelbetätigung. Also es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, sich selbst zu beeinflussen im positiven Sinne. Und das geht umso besser, je mehr man sich mit sich selbst beschäftigt. Mhm. Und wenn man sich selber dann auf diese Art und Weise gut führen kann, erst dann ist man eigentlich auch locker in der Lage, andere Menschen zu führen. Wie soll man andere Menschen führen, wenn man mit sich selber gar nicht klarkommt? Das ist so eine Philosophie oder eine Lebenserfahrung, die ich habe. Es hat aber noch andere Vorteile, weil für mich als Extremsportler war auch immer ein ganz bedeutender Faktor im Leben, meine eigenen Grenzen kennenzulernen. Mhm. Und das nicht nur körperlich. Ich habe ja Sport studiert und habe dort sehr viele. Ich war einer der ersten Drachenflieger, einer der ersten Windsurfer, mache Fallschirmspringen, habe die erste Snowboard-Weltmeisterschaft mitgemacht und habe schon sehr viel, was man auch so als Risikosport bezeichnet, hinter mich gebracht. Und der Grund, weshalb ich da so viel Spaß dran hatte, war dort im Körperlichen, auf der einen Seite im körperlichen Bereich, wirklich meine Grenzen kennenzulernen. Aber was noch viel wichtiger war, das war die Erkenntnis, dass das Grenzen kennenlernen im körperlichen Bereich unglaublich mit der mentalen Stärke zu tun hat und mit der mentalen Auseinandersetzung mit seinem Körper. Und damit ist der Geist natürlich komplett wieder mit drin, ist ja nun mal eine Einheit. Und gerade durch so Extremsportarten und dieses Bedürfnis, seine eigenen Grenzen zu kennen und die Grenzen auch zu erweitern und das damit verbundene Erfolgserlebnis. Weil wenn man einen Grenzbereich, der für einen normalen Menschen gefährlich ist, wenn man sich nicht hart erarbeitet hat und sozusagen das Gefühl hat, ich habe alles unter Kontrolle. Und dann, das ist ja dann eine subjektive, relative Gefährlichkeit nur noch. Für alle anderen macht man plötzlich was, was lebensmüde ist und man selber hat das Gefühl, dass man eigentlich sich sicherer dort bewegt als der Fußgänger, der über den Zebrastreifen geht. Und dieses Gefühl, dort was zu können und zu beherrschen, was andere nicht können, ist ja auch ein super geiles Gefühl und bringt sein Selbstwertgefühl nach vorne.
Ja.
Und das Schöne ist, wenn ich das jetzt auf das Alter wieder rüberbringe, dieser Grenzbereich, nee, das wird ja immer einfacher für mich, der kommt mir ja entgegen. Nee, ich muss mich gar nicht mehr so anstrengen. Und dieses geile Gefühl, dann darf ich mich nicht mit einem 13-Jährigen vergleichen. Aber wenn ich mich dann mit einem 70-Jährigen vergleiche, dann habe ich schon wieder die gleichen geile Gefühle, obwohl ich gar nicht so weit in den Grenzbereich rein muss. Doch, ich gehe ja genauso weit in den Grenzbereich von der Gefährlichkeit.
Genau.
Aber allein das Bewusstsein, ich bin in der Lage, meine Leistungsfähigkeit, egal jetzt ob körperlich oder auch mental, so einzuschätzen, dass ich immer weiß, wo ist die Grenze, wo ist es gefährlich für mich.
Ist übrigens sehr spannend, denn das, was du beschreibst, hat in Ansätzen mir auch Niels-Peter Jensen erzählt. Niels-Peter Jensen, der ja der Marketingkopf für Kreidler im Moment ist unter anderem, mit dem ich vor kurzem auch einen Podcast hatte, der ja auch extrem Mountainbiker war und dann aber auch, weil er ein bisschen älter geworden ist, da rausgegangen ist, er ist jetzt in seinen 40ern, der auch darüber sprach, wie komme ich aus diesem Komfortzonenbereich raus und in diesen neuen Bereich, in dem ich erst überhaupt wieder lerne. Und das sind ja Punkte, wo ich sage, wenn du älter wirst, dann hört es ja nicht auf, wenn du deinen Kopf klar hältst dabei.
Was viele auch missverstehen bei solchen Extremsportarten, da geht es gar nicht ums Risiko, da geht es um Kontrolle. Einfach dieses hypergeile Gefühl, Kontrolle in einem Bereich auszuüben, also echte Kontrolle, der ansonsten schon so in den Grenzbereich ist, dass man, wenn man sich nicht vorbereitet, Kontrollverlust hätte.
Ja, klar, dann schlägst du in die Leitplanke ein. Ja,
richtig.
Klar.
Du musst dich kurz nochmal zurück. Unternehmertum, für mich genau dasselbe. Und ich betreibe Unternehmertum genauso, wie ich Extremsport betrieben habe. Ziele von Unternehmen, du hast eben gefragt, wie ist der Tagesablauf? Ich habe nicht die klassischen Ziele, ich mache auch keine 5-Jahrespläne, doch, ich habe es ja schon gemacht für die Bank, weil sonst kriegst du ja keine Kohle.
Ja.
Aber für mich, ich habe ja schon ein kritisches Verhältnis zu diesen traditionellen Businessplänen, weil ich finde, die engen ein. Und erst zum einen ist es irreal und unrealistisch, einen 5-Jahres-Plan zu machen, weil eigentlich muss man den ja jeden Monat neu machen, weil sich das komplette Umfeld ändert, der Markt ändert und vor allen Dingen die Erkenntnisse, aus denen man selber die Entscheidungen trifft und den Plan gemacht hat, die ändern sich ja auch laufend. Man lernt ja immer weiter dazu. Das heißt, wenn man einen Plan nicht so typisch als Businessplan festlegt, sondern man nennt es mentales Training, dann ist das absolut vergleichbar. Als ich das erste Mal aus dem Flugzeug gesprungen bin, weil ich einen Fallschirmschein machen wollte, da habe ich vorher 1000 Sprünge unter der Bettdecke gemacht. Ich habe mich natürlich mit der Feinmotorik, mit der Physik, mit Aerodynamik und allem extrem beschäftigt.
Ja.
Und
cool.
Das kann man ja sogar aus dem offenen Autofenster, kann man das sogar praktisch dann nachvollziehen. Und habe das dann umgesetzt in meinen Körper, in diese motorischen Abläufe. Und hatte dann durch dieses mentale Training so ein geiles Gefühl, dass ich wirklich dachte, ich hätte schon 1000 Sprünge hinter mir. Und selbst meine Sprunglehrer, die wollten überhaupt nicht glauben, jemanden plötzlich zu finden, der nicht diesen typischen Tunnelblick hatte. Ich konnte mich an jede Zehntelsekunde erinnern, wie mein Körper wo war, was ich falsch gemacht habe, was ich richtig gemacht habe und hat das gleich alles analysiert. Und das liegt einfach an dieser guten Vorbereitung, an diesem tief einsteigen, um dann anschließend auch die Kontrolle zu behalten und es nur zu machen, wenn man sich ganz sicher ist, ich behalte die Kontrolle. Und das ist dasselbe im Unternehmertum. Klar, gehe ich mental vorher durch, Best Case, ja Gott, das sind die Träume, geht durch die Decke und dann gibt es einen Riesenabstand und irgendwann kommt dann nach mir Google und ja. Welche Firma auch immer. Ja. Darf man nicht so ernst nehmen.
Ja.
Klar ist alles möglich. Man muss alles für möglich halten, alles offen halten und dann Chancen nutzen. Ich gehe natürlich genauso gut Worst Case durch. Mhm. Was kann alles passieren? Und da beurteile ich, bin ich bereit, diese Leiden zu tragen, um jetzt diese Entscheidung zu treffen, wenn ich sage, okay, das Ziel ist mir so wichtig, ist mir kackegal, dann lebe ich dann auch meinetwegen mit einem Absturz oder mit einem Rückschlag oder wie auch immer. Und das abwägen, dann hat man ja auch keine Angst mehr vor der Entscheidung, weil im Endeffekt hat man sich ja schon vorher eigentlich konditioniert, dass man unter Umständen auf dem Bauch landet. Und dann trotzdem doch glücklich bleibt.
Genau, dann weißt du auch, wie sich das anfühlt, weil du es vorher simuliert hast.
Letztlich. Richtig, ja, genau.
Klar. Titus, unsere Hörerinnen und Hörer sind unternehmerische Menschen, so wie du oder auch total anders. Manche sind konservativer, es gibt aber auch Extremgeister dazwischen. Wenn du zwei, maximal drei Punkte noch hast, wo du sagst, hier, das gebe ich nochmal den Hörern mit, was wäre das? So zum, im Sinne von unternehmerisches Denken und Handeln oder angstfrei sein oder was auch immer.
Tipps fürs Unternehmertum sind eigentlich nichts anderes als Tipps fürs Leben. Weil wer richtig gut durchs Leben kommen will, der muss schon ein bisschen unternehmerisch sein, weil man muss sich ja auch selber handeln und mit sich selber beschäftigen und seine eigene Zukunft ja auch planen. Ja, als Unternehmer hat man dann gleichzeitig auch noch die Verantwortung für ein Unternehmen und für andere Menschen. Ja. Von daher sind dann diese Lebenstipps noch wichtiger, damit man naja, auch mit dem Unternehmen klarkommt, dass das Unternehmen erfolgreich ist. Und ich glaube ganz fest, dass wir alle, gerade hier bei uns in der Gesellschaft, weg müssen von diesem Papierglauben, Zeugnisse, Noten, was auch immer. Wenn jemand Betriebswirtschaft studiert hat und hat eine 1 in Betriebswirtschaft und ist der beste Prüfling, das heißt noch lange nicht, dass das ein erfolgreicher Unternehmer werden kann. Und deswegen muss man da vorsichtig sein, einfach da eine Korrelation herzustellen. Und auf der anderen Seite gibt es ja genug Beispiele, zu denen ich mich auch zähle. Ja. Keine kaufmännische Ausbildung, kein wirtschaftliches Studium. Sondern ein bisschen mit Pädagogik beschäftigt, Soziologie, Sport, Geografie und auch eine unternehmerische Entscheidung, weil eigentlich stand ich immer im Abi und auch ansonsten in Mathe 1. Ich habe trotzdem nicht Mathe studiert, sondern Geografie, wo ich 5 stand, weil ich habe gedacht, als Studienrat verdient man immer dieselbe Kohle, also kannst du nur noch an der Aufwands- und Spaßschraube drehen. Und das ist ja unternehmerisches Denken, also Umsatz, Gewinn konnte ich nicht erhöhen. Also habe ich gedacht, im Sommer, wenn ich einen Job habe als Lehrer, Studienrat und sitze und bin dann Mathelehrer, dann sitze ich in so einem muffigen kleinen Büro und muss Klassenarbeiten korrigieren. Und wenn ich Sportlehrer bin, dann habe ich vielleicht die Chance, mit einer Mädchen-Oberstufenklasse im Schwimmbad zu chillen. Und beides kriege ich bezahlt auf die gleiche Art und Weise. Und von daher habe ich mich dann eindeutig für die höhere Lebensqualität.
Typisches Beispiel für eine Entscheidungsfindung, ja.
Richtig. So, und das Ganze hat dann, das ist dann das Zweite. Also, wenn man, es geht immer darum, um Entscheidungsfindung, gerade beim Unternehmer. Das heißt, Entscheidungsfindungen müssen in meinen Augen auch immer zielgerichtet sein auf einen selbst. Tut mir die Entscheidung gut? Habe ich die Chance, mich dabei zu entwickeln? Fühle ich mich dann anschließend? Kann ich durch diese Entscheidung vom Wohlfühlen her in eine bessere Situation kommen? Weil ich glaube, das braucht der Mensch sowieso als intrinsische Motivation, um weiterzumachen. Oder wird es mich begeistern? Begeistern ist Dünger fürs Gehirn, dann gibt man so richtig Gas. Also das ist das eine, was man bei Entscheidungen immer berücksichtigen sollte. Das zweite ist, über Planungen habe ich ja schon geredet, einfach Bewusstsein, Flexibilität ist, glaube ich, im Leben das A und O. Einfach den Mut zu haben, auch alle Normen erstmal einfach in Frage zu stellen und dran zu kratzen und nicht blind allem, was man über Jahrzehnte, Jahrhunderte irgendwie als selbstverständlich hält, immer einfach weiterzuführen. sondern Chancen nutzen, hat mit Zeitfenster zu tun. Und Zeitfenster verhält sich genau wie ein richtiges Fenster. Wenn man durch das Fenster springen will, dann muss man gucken, dass das offen ist. Wenn man zu lange wartet, das Zeitfenster ist zu, dann gibt es Scherben.
Ja.
Und das tut nicht gut und tut weh und kann nicht erfolgreich sein.
Ja.
Und dazu gehört einfach dieser Mut. Und mit Mut meine ich in erster Linie den Mut, wenn man gründlich darüber nachgedacht hat und eine Entscheidung getroffen hat oder eine Entscheidung treffen will, dann auch den Mut zu haben, diese Entscheidung ganz selbstbestimmt zu treffen und sich nicht davon abhalten zu lassen, was sagt die Gesellschaft, was sagen die Nachbarn, was sagen die Eltern jetzt bei jüngeren Unternehmen oder
Zeitgeist.
Was sagt die Behörde, was sagt der, was sagt der Zeitgeist, sondern wirklich an sich selber glauben, mit seiner Überzeugung raus und dann absolut die Chancen schmerzfrei nutzen und natürlich Worst Case durchdenken und vorher schon bereit sein, auch die Leidensfähigkeit aufzubringen, die unter Umständen gebraucht wird, wenn die Entscheidung nicht so ganz gelaufen ist. Deswegen sage ich immer zu jungen Menschen, sage ich immer, mach dein Ding, lass dir nicht reinreden, aber trag die Verantwortung, wenn es schief geht.
Ja, sehr gut. Auch im Prinzip ein guter Schlusspunkt. Titus, du musst nächste Woche Gast geben, darauf willst du dich jetzt noch vorbereiten.
Genau.
Ganz herzlichen Dank, dass ich da mit meinem Anliegen noch mal kurz vorher zwischenkommen konnte. Wir gucken uns jetzt abschließend noch mal deine Oldtimer an, weil mich das natürlich auch ganz besonders interessiert. Aber da können wir jetzt die Hörerinnen und Hörer mal nicht mitnehmen. Titus, danke dir.
Gerne, gerne.
Tschüss.
Tschüss.
Soweit mein Interview mit Titus Dittmann. Nutzen Sie die Ideen und Anregungen aus dieser Episode für Ihre Selbstführung. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer eine wirksame Zeit, Ihr Burkhard Benzmann.
Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!